Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören die Kreuzigung, wie sie im Lukasevangelium aufgeschrieben ist. Es wurden auch andere hinzugeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, das ist mittags, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, das ist 3 Uhr nach unserer Zeit. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen das alles. Herr, segne du dann dein Wort an uns. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, was steht ihr da und seht einfach zu? Einfach nur zuschauen, was passiert, nichts sagen, nicht mal eine Miene verziehen, einfach nur zuschauen, glotzen, was da passiert. Das Volk macht nichts. Es stand da und schaute zu. Ist es gleichgültig gegenüber dem, was da passiert? Ist es neugierig zu sehen, wie da jemand hingerichtet wird? Stimmt es zu oder nicht? Sie stehen da und schauen zu, scheinbar unbeteiligt. Aber gibt es das? Unbeteiligt zuschauen, wenn so etwas passiert, eine Kreuzigung? Zuschauen, und nur glotzen, ist das dann nicht auch Zustimmung zu dem, was da passiert? Oder zu dem, was da geredet wird? Der Spott, der da über den Gekreuzigten hereinbricht. Das Volk spottet nicht. Es schweigt, schaut einfach zu. Vielleicht hat ja auch jemand Mitleid, wie die Frauen, von denen kurz zuvor erzählt wird, dass sie geweint hätten. Hier aber weint niemand mehr. Wie stehen sie innerlich zu ihm? Sie zeigen keine Regung. Aber jetzt geht uns so etwas nahe, dass man einfach nur zuschaut beim Unglück anderer. Wir haben es immer wieder in ganz anderen Situationen, dass auf der Autobahn die Leute glotzen, wenn ein Unfall geschehen ist und noch Fotos oder Videos davon machen auf dem Handy. Oder wenn Gewalttaten geschehen und man stellt hinterher fest, Menschen standen daneben, haben nur zugeguckt, haben nicht einmal die Polizei gerufen. Oder im Krieg in der Ukraine, dass man daneben steht und hat den Eindruck, wir schauen nur zu, die kriegen es ab und wir sehen zu. Das kann nicht sein, man kann nicht einfach zuschauen, man muss irgendetwas tun, man muss doch helfen und so helfen auch viele, aber ist es denn genug oder schauen wir nicht immer noch nur zu? Und das Volk stand da und sah zu. Sie sehen zu, sie hören auch zu, wie gespottet wird und sie schweigen zu dem Spott. Da ist zuerst von den Oberen des Volks die Rede, die sich lustig machen über den Gekreuzigten, die spotten und die sich sogar darüber lustig machen, dass er anderen geholfen hat. Das scheint alles hinfällig zu sein, weil er sich selber nicht helfen kann. Welch ein Zynismus, sich darüber lustig zu machen, dass einer anderen geholfen hat und sich selber nicht hilft oder, wie sie meinen, nicht helfen kann. Und die Soldaten, die spotten über das Urteil, das über ihn gesprochen ist. Und wie es damals üblich war, wurde es oben am Kreuz dann angebracht. Dies ist Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Und da machen sie sich darüber lustig, dass das ein König am Kreuz ist. Auch der müsste sich doch helfen können, wenn er ein König ist. Wie lustig! Nun, sie sind fremd dem gegenüber, aber auch sie machen sich über einen lustig, der da gerade leiden muss. Und vielleicht schmerzt am meisten die Lästerung des Mitgekreuzigten, des Leidensgenossen, des einen Übeltäters, der doch das Gleiche aushält, der doch merkt, wie grausam das ist, da am Kreuz zu hängen und dann noch zusätzlich verspottet zu werden. Er müsste die Grausamkeit verstehen, wenn die anderen ihn verspotten, und er müsste die Grausamkeit verstehen, wenn er selber spottet. In der Not sollte man doch zusammenhalten. Und da kommt endlich, endlich eine Gegenstimme. Aber sie kommt nicht aus dem Volk, nicht von den Zuschauern. Sie kommt von dem anderen Übeltäter, von dem, der zu Recht verurteilt ist, von dem Verbrecher auf der anderen Seite des Kreuzes. Der erträgt den Spott für seinen Mitgekreuzigten nicht mehr. Dem muss er widersprechen, da muss er seinen Mund aufmachen. Und Jesus selbst, er lässt sich ansehen, er lässt sich verspotten, er sagt nichts. Denn er hat schon geredet, bevor sie angefangen haben zu glotzen, zu spotten, sich lustig zu machen. Genau als sie ihn gekreuzigt hatten, da sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Davon berichtet nur Lukas. Und Sie haben es vielleicht gemerkt, manche Worte Jesu, die Sie im Ohr haben aus anderen Evangelien, die kommen hier bei Lukas nicht vor. Und die Worte, die Lukas berichtet, kommen bei den anderen Evangelisten nicht vor. Bei Lukas ist es die Liebe des Gekreuzigten, die er zeigt. Matthäus und Markus erzählen viel mehr von dem Leiden, von der Verlassenheit am Kreuz. Und Johannes von der Herrlichkeit, mit der er ans Kreuz geht und die genau am Kreuz im Gegensatz zu aller menschlichen Herrlichkeit erscheint, wenn man an ihn glaubt. Es sind verschiedene Perspektiven, die da in den Evangelien zu tragen kommen. Verschiedene Perspektiven auf dasselbe Kreuz. So wie hier in der Kirche. Da sehen Sie hier vorne das Kreuz. Das ist ein aufstrebender Christus am Kreuz, als würde er nach oben sich bewegen. Da an der Wand, da hängt ein Christus, der hängt viel mehr. Ein weiches, ein freundliches Gesicht, aber er ist viel schlaffer als der, der hier vorne ist. Und wenn wir nachher beim Abendmahl um das Kreuz herumgehen werden, dann werden Sie auch verschiedene Perspektiven auf das Kreuz haben, nicht nur von vorne, sondern von der Seite, von hinten. Es ist dasselbe Kreuz, von dem die Evangelisten schreiben, derselbe Gekreuzigte, dieselbe Kreuzigung, aber sie hat viele Aspekte, die Evangelisten jeweils unterschiedlich erzählen. Und hier bei Lukas, da entschuldigt Jesus sogar die, die ihn kreuzigen. Er entschuldigt die, die ihm Übles tun. Wollen wir das eigentlich? Dass die entschuldigt werden, die etwas Schlimmes tun? Muss nicht solche Bosheit bestraft werden? Verlangen wir nicht normalerweise, wenn ein Verbrechen geschieht, auch eine gerechte Strafe? Wenn angegriffen wird, muss nicht dann der Angreifer auch bestraft werden? Erleben wir es nicht gerade im Krieg gegen die Ukraine, dass wir wollen, dass die Angreifer verlieren, dass sie bestraft werden nach geltendem Recht, nicht nach irgendwelchen Rachegelüsten, aber nach geltendem Recht? Und auch Christen in der Ukraine sagen, betet nicht nur um den Frieden, betet um einen gerechten Frieden, nämlich, dass die Übeltäter auch bestraft werden. Und man schluckt, wenn man an Jesus denkt, dürfen wir so beten? Aber dürften wir denn verlangen von anderen, dass sie denen, die von vornherein entschuldigen, die ihnen Übles tun? Irgendwie geht das nicht. Man kann das nicht von anderen fordern. Das kann nur geschehen, wenn der, dem Übles geschieht, selber um Vergebung bittet, selber die entschuldigt, die gegen ihn da auftreten. So wie es Jesus macht, der die anderen entschuldigt. Aber könnte ich das? Könnte ich meinen Feinden so vergeben, meine Feinde so lieben, meine Feinde so entschuldigen, wenn es mir ans Leben geht, bei solchem Unrecht? Und der zweite, der Übeltäter am Kreuz, der Verbrecher, der sagt es ja, er wird zu Unrecht hier verurteilt. Er hat nichts Unrechtes getan. Er hat das Kreuz nicht verdient. Und doch entschuldigt Jesus die Täter. Er entschuldigt die Übeltäter. Der Gerichtete entschuldigt seine Richter und seine Henker. Es gab Länder und Zeiten, die Todesstrafe hatten und verlangten von den Todeskandidaten, dass sie dem Henker verzeihen. Was für eine Grausamkeit auf den letzten Metern zum Schafott. Aber welches Wunder, wenn der, der am Kreuz stirbt, um Vergebung bittet und die entschuldigt, die ihn hinrichten. Da wird das Kreuz zum Zeichen der Liebe zum Sünder. Ja, es ist die Liebe zum Sünder, zu dem, der Unrechtes tut. Und da kann man sich nur an die Brust schlagen. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nur hingeguckt, wie das so alles geschieht. Aber er hat vergeben. Ich habe vielleicht das Kreuz in Frage gestellt. Wieso musste es denn so grausam sein? Vielleicht ist es fast bis zum Spott gegangen, dass das doch gar nicht nötig wäre. Aber er hängt am Kreuz. Er hat es ertragen. Kann man sich nur an die Brust schlagen. Und das Volk schlägt sich an die Brust, als er seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen hat, als er gestorben ist. Da schlägt das Volk sich an die Brust und erkennt sich selber. So wie der Hauptmann, der unter dem Kreuz steht und bekennt, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Das, was geschehen ist, ist Unrecht und damit habe ich als Hauptmann Unrecht begangen. Auch er erkennt sich selber und kehrt um, wo er so viel Liebe am Kreuz erkennt. In dem Moment erschafft der sterbende Christus den Menschen neu am Kreuz. Er schafft uns neu am Kreuz. So wie es dem Übeltäter geht, dem er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, wo wir am Kreuz sterben, wirst du mit mir im Paradies sein. Da bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, wie wir es vorhin bei Paulus gehört haben. Heute geschieht das, wo ich mir an die Brust schlage, umkehre und erkenne, dass Christus für mich gestorben ist, dass darin die größte Liebe Gottes besteht. Da bin ich ein neuer Mensch. Da sind wir keine Zuschauer mehr, die einfach unbeteiligt zuschauen, glotzen, neugierig sind, sondern sind heute schon im Paradies mit Christus. Was ist das für ein Trost? Ein Trost in Zeiten, in denen wir überall Gewalt, Schuld, Schimpfereien sehen, sehen, wie Menschen einander solches Unrecht antun und erfahren, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Genau von dem, der dieses ganze Unrecht auf sich nimmt, erfahren wir, heute bist du ein neuer Mensch, heute bist du mit mir im Paradies, auch wenn du noch auf dieser Welt lebst. Tod und Sünde, Streit und Unrecht haben verloren, schon am Kreuz. Denn Christus vergibt den Feinden Gottes. Er vergibt seinen Feinden. Er vergibt uns. Wir leben in einer wunderbaren Zeit, in dem heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.